Maurice Ravel, Aphasie, also schleichender Verlust der Sprache. Schreibunfähigkeit, Apraxien, also Bewegungsplanungsstörungen, in den letzten Jahren völlige Kommunikationsunfähigkeit und kurz vor seinem Tod eine neurochirurgische Explorationsoperation ohne Befund.
Darf ich da gleich mal reingrätschen? Ohne Befund, das ist eigentlich ein medizinisches No-Go, aber man hört es so oft. Ein Befund ist das, was ein Arzt bei einer Untersuchung findet. Wenn jetzt ein Patient kommt mit Ohrenschmerzen, ich schaue dem ins Ohr rein, sehe das Trommelfell, sieht normal aus, dann ist mein Befund, Trommelfell, normal. Ich habe keinen pathologischen Befund. Und bei der neurochirurgischen Explorations-OP gab es einen Befund, nämlich Gehirn normal. Also es gab keinen pathologischen Befund.
Ah, okay, haben wir das auch geklärt. Aber Michael, das klingt wirklich schrecklich, was Ravel da hatte. Hat er das eigentlich bewusst miterlebt? War er sich im Klaren über seinen Zustand?
Ja, also das muss man leider annehmen. Bei der Erkrankung, an der er extrem wahrscheinlich litt, hat er alles bis zu seinem Lebensende, also bis er eintrübte und im Koma lag nach dieser Operation, verstandesmäßig mitbekommen, ohne die Möglichkeit, sich dazu zu äußern.
Takt und Therapie, Krankheiten der großen Komponisten. Wir untersuchen das mal genauer. Und wir, das sind Dr. Michael Gelden, Arzt und Musiker. Und ich bin dabei Ines Pasch, Redakteurin und Autorin in SWR Kultur. Früher sind Kranke auch an den Therapien gestorben, sagt Michael. Also fragen wir uns, wie sahen sie aus, diese Therapien? Was wurde da gemacht? Was wurde falsch gemacht? Und vor allem, wie würde man heute mit diesen Krankheiten umgehen? Paganini, Beethoven, Mendelssohn und in dieser Folge Maurice Ravel. Wie würden sie heute medizinisch behandelt? Könnte man sie heilen? Und wie werden diese Krankheiten heute überhaupt behandelt? Welche Möglichkeiten gibt es? Maurice Ravel, stellen wir ihn kurz vor, er lebt bis 1937, ist gerade mal 1,60 Meter groß, schlank, immer wie aus dem Ei gepellt, streng zurückgekämmtes Haar, das Einstecktuch passend zur Krawatte, Lackschuhe, Monokel, eine Gauloise nach der anderen rauchend, ein Dandy, ein exzentrischer Sonderling. Viele Frauen verehren ihn, er aber lässt keine intimen Kontakte zu, ist Atheist und lebt bis Anfang 40 bei seinen Eltern. Dann mit 58 Jahren erste Anzeichen dieser schlimmen Krankheit. Michael, was genau hatte Ravel?
Ravel hat nach allem, was man heute weiß, eine sogenannte primär progressive Aphasie gehabt. Ich glaube, wir kürzen das jetzt in dieser Folge mal mit PPA ab. Das ist so ein Zungenbrecher. Und das ist eine spezielle Variante einer Demenzform, die frontotemporale Demenz heißt. Frontotemporal, das heißt in der Stirnregion und an der Schläfenregion gelegene Gehirnareale sind da betroffen. Und diese spezielle PPA zeigt sich eben genau dadurch, dass sie eben keine demenziellen Symptome auslöst, sondern dass die Patienten wirklich kognitiv klar bleiben. Da gibt es eigentlich drei Varianten. Eine, bei der das Sprachverständnis für Wörter gestört wird und irgendwann abhanden kommt. Also die Patienten kennen die Bedeutung der Wörter nicht mehr. Dann gibt es die nicht flüssige agrammatische Variante, bei der die Sprachproduktion erstmal gestört wird. Bei der ist eben auch ein motorisches Zentrum und das sprachmotorische Zentrum gestört. Und deswegen kommt es dazu, dass eben die Fähigkeit mit der Zunge, mit den Lippen, mit den Wangen eben diese Laute zu bilden, irgendwann nachlässt und nicht mehr klappt. Und wenn man mal Patienten mit einem Schlaganfall im Sprachareal kennengelernt hat und gesehen hat, wie der sich abmüht, nur Ja zu sagen, was einem ja ganz leicht vorkommt, dann wird einem klar, was das für ein unglaublich komplexer Vorgang ist. Und dann gibt es als drittes noch die sogenannte logopänische Variante. Logopänisch, Logos, Wort, Peni, Mangel oder Armut, also Leute, die einfach die keine Wörter mehr haben, die Wörter nicht mehr finden und auch nicht nachsprechen können. Die erste und die dritte dieser Varianten, an denen Ravel nicht litt, die gehen häufig als Begleitsymptom einer Alzheimer-Demenz einher. Die Variante, die Ravel hatte, eben diese nicht flüssige agrammatische Variante, da bleiben die Patienten kognitiv klar.
Also ist besonders bitter, weil man alles wirklich ganz genau miterlebt.
Das ist ganz bitter.
Es gibt einen Bericht von einem von Ravels Freunden, der beschreibt genau, was da passiert ist mit Ravel. Hören wir uns das doch mal an.
An einem Abend im Verlauf eines Konzerts, wo er seine Sonate für Violine und Klavier begleitete, fand ihn Hélène Jourdain-Morange so seltsam, so verloren in der Musik, dass sie dem Professor Valéry Radeau telefonisch ihre Beunruhigung mitteilte. Dieser besuchte unverzüglich Ravel und verordnete ihm nach verschiedenen Untersuchungen ein Jahr Ruhe. Das war nur ein erstes Alarmzeichen und Ravel schien bald geheilt. Doch das Unheil machte im Geheimen seine Fortschritte. Nach einem Autounfall von nicht besonderer Wichtigkeit fühlte er neue Beschwerden, deren Symptome jetzt beunruhigender waren. Der Körper weigerte sich, gewisse Bewegungen zu gehorchen. Seine Hände wurden steif. Er spielte nur noch mit Mühe Klavier. In Saint-Jean-de-Luz stellte er fest, dass er nicht mehr schwimmen konnte. Von Zeit zu Zeit stockten die Worte auf seinen Lippen. Bald konnte seine Hand nicht einmal mehr einen Strich auf dem Papier ziehen. Schreiben wurde eine so langsame und mühsame Arbeit, dass er auf sie ganz verzichtete. Seine letzte Botschaft vom 22. März 1934 richtete er an Maurice Delage, der gerade seine Mutter verloren hatte. »Zum Teufel«, antwortete Ravel, »Sie wissen nicht, dass es mich 8 Tage kostete, um diesen Brief mit Hilfe des Larousse zu schreiben.« Er konnte nicht einmal mehr mit seinem Namen signieren. Und er, der so einfache, so delikate und so überaus gesellige, sah sich gezwungen, die Autogramme, die man von ihm verlangte, kategorisch zu verweigern. Mit eisigem und weltabgewandtem Blick schritt er durch die Scharen von Bewunderern.
Also erste Anzeichen und weiterer Verlauf dieser neurologischen Störungen. Wie wird Ravel das erlebt haben? Was meinst du, Michael? Hat er vielleicht Depressionen bekommen?
Häufig ist bei so schwerwiegenden Erkrankungen eine Depression ein Begleitsymptom. Man denkt mal an Tumorerkrankung. Wenn ich feststelle, ich habe einen Tumor, der metastasiert ist, dann ist eine Depression was, was sich, glaube ich, jeder vorstellen kann, was wirklich häufig auch eintritt. Und in Ravels Fall natürlich umso mehr. Er hat ja eben durch diese Apraxie bekommen, also dadurch, dass auch ein motorisches Areal gestört war, hat er auch eben diese Schreibfähigkeit verloren, auch Noten zu schreiben und irgendwann auch Noten zu lesen. Und in seiner Situation bei sonstiger kognitiver Klarheit ist das natürlich unglaublich bitter. Eine Depression kann ich mir da absolut vorstellen.
So klingt die Musik aus der Zeit, als Ravel erste Anzeichen seiner Krankheit erlebt. Aphasie, eine Form der Demenz. Wie, Michael, hat man Ravel behandelt? Gibt es darüber eigentlich irgendwie Aufzeichnungen, also vor allem aus der ersten Zeit?
Wir haben ja gerade gehört, der eine Arzt hat ihm gleich mal 1 Jahr Ruhe verordnet. Also Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Medizin nicht so viel weiter als im 19. Jahrhundert. 1 Jahr Ruhe. Wird ihm nichts gebracht haben, da die Krankheit durch Ablagerungen von fehlgebildeten Eiweißen im Gehirn entsteht. Und das Jahr Ruhe hat die Krankheit natürlich nicht zum Erliegen gebracht.
Also die Ärzte haben sich ja bei Ravel bestimmt viel Mühe gegeben, sich viele Gedanken gemacht. Was hat man denn überhaupt gedacht, welche Krankheit es sonst noch sein könnte?
Ja, die Mühe, die sie sich gegeben haben, das hört man ja schon an dieser Episode von dem Professor, der bei einem Konzert, in dem er besonders versunken in sein Klavier musiziert hat, herbeigerufen wurde und dann auch sofort kam. Man stelle sich das heute mal vor. Der Hausarzt wird angerufen, Herr Schmidt hat so beseelt heute musiziert, kommen Sie bitte sofort. Also das war schon eine wirklich Hingabe an den Beruf und natürlich auch an den berühmten Komponist. Was dachte man damals noch? Man dachte einerseits an Hirntumor, deswegen wurde am Ende ja auch die Operation durchgeführt. Man dachte aber auch, es könnte eine psychiatrische Erkrankung sein. Die können sich ja auch so äußern, also Psychosen oder Zwangserkrankungen können sich so äußern. Da ist aber jetzt aus der Geschichte von Maurice Ravel nichts bekannt, was wirklich darauf hindeutet. Also diese neurologischen Ausfälle sind wirklich fokal, das heißt, die kommen aus einem ganz bestimmten Ort am Gehirn. Und das ist auch der typische Ort, der bei dieser PPA betroffen ist. Auch Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen werden immer mal wieder genannt. Aber auch hier, der Verlauf ist überhaupt nicht typisch für solche Erkrankungen. Sodass eigentlich auch in Abwesenheit von Proben des Patienten, die man heute untersuchen könnte, die Diagnose PPA eigentlich sicher ist.
Es gab ja, da war das wahrscheinlich schon gar nicht mehr so aktuell, eher so um die Jahrhundertwende, dieses Phänomen, dass man immer glaubte, alle möglichen Leute haben irgendwelche Hysterien, Neurasthenien, Schizophrenien, vielleicht auch noch eine Option?
Ja klar, also er hat ja selber auch gesagt, er hat eine Neurasthenie. Was ist Neurasthenie eigentlich? Das ist ja so ein Buzzword wie Hysterie. Neurasthenie ist eigentlich ein Begriff, den man verwendet hat, um eine Erschöpfung, um Erschöpfungszustand Zustand zu charakterisieren. Es gibt auch heute noch Kollegen, die bei Patienten mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom schreiben, dass sie Neurasthenie hätten. Obsolet ist noch ein Kompliment dafür. Also das ist überholter als überholt.
Er scheint gelitten zu haben. Es gibt nämlich ein Zitat von ihm, das da drauf schließen lässt.
Unter dem Druck entsetzlicher Schmerzen, Durchblutungsstörungen des Gehirns, Neurasthenien etc. bin ich gezwungen, Ruhe zu halten und vor allem zu schlafen. Eine Gewohnheit, die ich schon fast ganz verloren hatte.
Schmerzen, ist das nicht ungewöhnlich bei einer Art von Demenz?
Also diese PPA verursacht eigentlich keine Schmerzen, aber man kann natürlich Schmerzen aus ganz vielen Gründen haben. Eine Apraxie, wenn ich trotzdem zwanghaft versuche, doch etwas zu schreiben oder zu machen, dann kann natürlich auch ein muskulärer Schmerz auftreten.
Also 1933 die ersten Anzeichen bei Ravel, 1937 wird er sterben. Führt diese Krankheit denn unweigerlich zum Tod? Das ist ja eine relativ kurze Zeit eigentlich, 4 Jahre sind das.
In Ravels Fall dachte man ja ursprünglich, das könnte ein Tumor im Gehirn sein oder an den Hirnhäuten und hat versucht, den eben operativ zu finden und möglicherweise zu entfernen. Daher kam ja eben diese neurochirurgische Intervention Ende des Jahres 1937, an der er dann schließlich gestorben ist. Letztens an den Komplikationen der OP. Nach der Operation ist er eingetrübt, komatös geblieben, nicht mehr erwacht und 3 Wochen später ist er verstorben.
Das heißt, man hat versucht, früher diese Art von Demenz mit einer Operation irgendwie zu behandeln.
Man wusste nicht, was es ist. Diese Krankheiten, die sind damals überhaupt nicht bekannt gewesen. Der Herr Alzheimer, der hat zwar seine Alzheimer-Demenz schon weit, weit früher beschrieben, aber diese Art der neurologischen Störung war nicht bekannt. Und vor dem Hintergrund des Wissens der damaligen Zeit ist es schon plausibel anzunehmen, dass da vielleicht ein Tumor ursächlich sein könnte.
Wie würde denn so eine Operation heute verlaufen? Also ich meine, auch wenn sie halt nicht besonders sinnvoll war, aber wenn man so eine Operation heute machen würde? Oder
man würde sie nicht durchführen. Man würde ein MRT vom Kopf machen und sehen, dass da einerseits kein Tumor ist, andererseits würde man aber auch diese Ablagerungen sehen oder Veränderungen im Gehirn, anhand derer man dann die Diagnose stellen kann.
Wenn man das liest über diese Operation, das klingt ziemlich schrecklich. Also man liest dann irgendwas von Gehirn, das da irgendwie einfällt und das dann immer wieder nachgibt. Wird so eine Operation heute überhaupt noch gemacht?
Natürlich werden Hirnoperationen gemacht bei Hirntumoren. Und das sind in der Tat Operationen, die so ein bisschen, hört sich nicht so an, als ob man spontan Lust drauf bekäme. Gerade so bei Auffälligkeiten an Orten im Gehirn, bei denen das Bewusstsein eine große Rolle spielt, werden solche Operationen auch im Wachzustand durchgeführt. Also der Patient wird erstmal narkotisiert, dann wird die Schädeldecke eröffnet, dann wird der Patient wieder aufgeweckt. Ein Schmerzmittel, das diese Sägestelle am Schädel nicht wehtut, aber das Gehirn selbst ist nicht schmerzempfindlich und dann wird, wenn ich operiere, wird dann eben erstmal geschaut, indem ich Sonden ins Gehirn einführe, wenn der Patient zum Beispiel weiter sprechen können soll. Dann führe ich eine Sonde ein, sage dem Patienten, sagen Sie mal ABC oder lesen Sie mal vor, was Ihnen jemand da im Buch vorhält. Und wenn er das kann, dann weiß ich, an der Stelle kann ich operieren. Es gab mal einen bekannten Fall von einem Orchestergeiger mit einem Hirntumor. Der spielte dann, weil mir war es sehr wichtig, dass er auch nach der Operation noch geigen konnte, der spielte während der Operation Geige. Und der Chirurg wusste dann, solange der das kann, schneide ich an der richtigen Stelle. Es ist nicht überliefert, ob das zur Erheiterung des OPs beitrug oder nicht.
Aber erstaunlich ist, dass man 1937 überhaupt schon imstande war, solche Operationen durchzuführen, oder?
Ja, absolut. Das ist schon gewagt. Aber man sah damals wohl einen möglichen Ausweg aus der Erkrankung.
Weiß man, ob Ravel dazu überredet wurde oder ob er das selber wollte?
Das weiß man nicht. Oder zumindest ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das schon wollte. Er konnte so viele Sachen nicht mehr, die sein Lebensinhalt eigentlich waren. Und eine Chance darauf zu haben, dass es vielleicht besser wird, war ihm sicher das Risiko wert.
Es gibt noch ein ganz anschauliches Zitat von einem seiner Freunde über diese Depression, die er hatte.
Er kam glücklich nach Montfort zurück, doch das Übel verschlimmerte sich. Sein Gesicht wurde hohl, die Nase spitzig, der Blick verschleierte sich immer mehr. Sein Ausdruck war nichts mehr anderes als traurig. Das Martyrium ging weiter, die Krankheit wurde langsam immer ernster. Mit beispielhaftem Mut kämpfte er dennoch weiter, ging abends ins Theater oder ins Konzert. Er verließ schließlich das Belvedere nicht mehr, wo der Sommer 1937 außerordentlich schwierig wurde. Hélène Jourdain-Morange erinnert sich an eine ihrer letzten Begegnungen mit Ravel. Als er während der letzten Monate weder lesen noch schreiben konnte, verbrachte er Stunden im Anblick der weiten Landschaft, der nahen Kirche mit ihrem Turm, welcher sich vom leichten Himmel der Ile-de-France abhob. Mit Grauen erinnere ich mich an einen Tag, wo ich ihn unbeweglich auf seinem Balkon sitzend antraf, in einer anderen Welt verloren. Ergriffen frug ich ihn, »Was machen Sie da, lieber Ravel?« Und er antwortete mir einfach, »Ich warte.«
Also man kann sich gut vorstellen, dass er wahrscheinlich allem zugestimmt hat, dass irgendwie seinen Zustand verbessern kann. Ein Jahr vor den ersten deutlichen Anzeichen seiner Erkrankung hatte Ravel einen Autounfall. Er wird dabei verletzt an der Brust und im Gesicht. Kurz darauf verschlechtert sich sein Zustand. Was meinst du, Michael, kann das ein auslösender Faktor sein? Kann sowas eine Krankheit anstoßen?
Also diese Art Erkrankung nicht, aber das kann man natürlich jetzt zum Beispiel Verwandten von so einem Patienten oder der Patienten ganz schwer erklären, wenn er die biologisch-biochemischen Hintergründe der Krankheit nicht kannte, was man damals halt generell nicht tat. Wenn sowas eintritt, eine Autoverletzung, Autounfall mit Verletzung vielleicht auch vom Schädel oder eine Gehirnerschütterung und einige Zeit später treten diese Symptome auf, dann liegt ja der Verdacht schon mal ganz nahe, das hat vielleicht was damit zu tun. Wir wissen ja aber heute, was es für eine Erkrankung war. Und das ist keine Erkrankung, die durch einen Unfall entsteht.
Wir wissen auch heute, dass man diese Art von Demenz, diese Art nicht und andere Arten von Demenz auch nicht heilen kann. Das ist
genau,
nach wie vor so.
Bei der PPA steht auch heute eigentlich therapeutisch Logopädie im Vordergrund. Den Menschen werden Werkzeuge an die Hand gegeben, die die Kommunikation verbessern. Aber aufhalten oder gar heilen kann man das auch heute nicht.
Hat eigentlich Ravel irgendeine Art von genetischer Voraussetzung gehabt, sowas zu bekommen?
Man weiß es nicht. Es gibt keine Leiche und insofern auch nicht die Möglichkeit der DNA-Untersuchung.
Warum gibt es keine Leiche?
Ich nehme an, sie ist verbrannt worden.
Selbst Geiger Michael, seine berühmte Violinsonate, die schreibt Ravel etwa 1927, also 6 Jahre vor den ersten Anzeichen seiner Krankheit. Würdest du heute als Arzt mit dem Wissen um diese Krankheit da schon irgendwelche verborgenen Anzeichen finden?
In der Violinsonate eigentlich nicht, aber man hört immer wieder davon, dass dieses ständige repetitive Element in berühmten Bolero vielleicht schon ein Frühhinweis darauf sein könnte, dass da irgendwelche kognitiven Veränderungen im Sinne von Zwängen eingetreten sein könnten, die ihn auf die Idee für dieses sich immer wiederholende Motiv gebracht haben könnte. Er konnte ja bis zum Schluss Musik hören, verstehen und auch kommentieren teilweise, aber halt nichts mehr komponieren oder schaffen.
Er hatte auch noch eine perfekte Orientierung. Ist er durch die Wälder gelaufen, hat sich nie verlaufen. Das ist ja wirklich erstaunlich, ne?
Viele Eingangskanäle waren noch da, der Ausgangskanal funktionierte nicht mehr.
Was wäre also dein Fazit, Michael? Also auch heute hätte man Ravel nicht helfen können. Es gibt also noch viel zu tun in der Medizin, das wäre das einzige Fazit, oder?
Es gibt insgesamt sehr, sehr, sehr viel zu tun in der Medizin. Wir können so viele Krankheiten heute erkennen, aber so wenige und gerade die schlimmen, schwerwiegenden Erkrankungen so schlecht therapieren. Das wird immer besser, aber wir haben noch so viel Weg vor uns. Und gerade der Fall von Ravel ist meiner Meinung nach besonders bitter, weil ein brillanter Mensch, kreativer Mensch, der so viel Schöpferisches in sich hatte, der bei vollem Bewusstsein mitbekommt, wie die Möglichkeit, sein schöpferisches Inneres nach außen zu manifestieren oder festzuhalten, verliert. Das stelle ich mir besonders schlimm vor.